Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes. They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang, bang, oh what a shot from Curry, oh, what a point James, LeBron James with a rejection, and the buzzer, Damian Lillard, are you kidding me?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen und das tun wir heute im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise wir schauen uns das Bigger Picture der NBA Free Agency an und fragen uns, warum das, was uns vor ein paar Jahren noch regelmäßig am 1. Juli aber sowas von aus den Socken gehauen hat, vom Hocker gerissen hat und wo man sonst noch so weggerissen oder rausgehauen werden kann, das ist irgendwie so ein bisschen am Dahinplätschern. Nicht nur dieses Jahr, nicht nur diesen Sommer, sondern auch die letzten Jahre schon. Da wollen wir heute mal so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, woran das eventuell liegen würde. Ligresti und Schubert investigativ unterwegs. Das wäre ein cooler, also wenn wir jetzt eine Anwaltskanzlei aufmachen würden, Ligresti und Schubert, das hätte was. Wobei man zugeben muss, dass dein Name dann schon viel carried. Also Schubert hört sich schon wesentlich mehr nach Rechtsanwalt an als Ligresti.
Mein Dad war eine ganze Weile actually Anwalt. Vielleicht Siehste? Genau aus dem Grund. Weil er sich gedacht Vermutlich. Hat, bei dem Namen bleibt mir nichts anderes übrig.
Mein Name ist auf jeden Fall Lorenzo Ligresti, das wisst ihr natürlich. Und der Mann, dessen betörende Stimme ihr gerade schon mal hören durftet, ist natürlich Julius Schubert. Mahlzeit, mein Freund. Wie geht's dir?
Mahlzeit. Wunderschönen guten Frühnachmittag. Mich hat's ein bisschen umgehauen. Gestern, vorgestern. Ich bin immer noch nicht wieder 100% wieder auf dem Damm, wieder gesund. Klassische Männergrippe, aber für unsere treuen Double-Step-Back-Hörer, Double-Step-Back-Fans soll diese kleine Erkältung jetzt hier nicht in den Weg kommen. Deswegen nehmen wir jetzt hier auf. Ich freue mich sehr drauf. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, ich klinge einigermaßen passabel und ich habe richtig Bock auf die heutige Folge nichtsdestotrotz. Wie geht's dir?
Ja, sehr schön. Das freut mich. Hut ab, dass du hier am Start bist. Mir geht's super. Die Vorfreude aus Frauenfeld steigt immer mehr. Morgen geht's los. Alles wird geplant. Ich habe heute schon ein bisschen was eingekauft fürs Airbnb und ja, Packliste geschrieben und solche Geschichten. Und morgen ist es dann endlich soweit. Und dementsprechend heute und gestern und auch morgen früh noch ein bisschen natürlich viel am Vorarbeiten und dafür sorgen, dass der Schwarzwälder Bote in meiner Abwesenheit trotzdem gedruckt werden kann im Laufe der Woche, weil normalerweise bricht das ganze Konstrukt natürlich in sich zusammen, wenn ich da nicht als Teilzeit-Sportredakteur meinem Beruf nachgehe. Nee, aber viel los, organisatorisch, arbeitstechnisch, beruflich und jetzt dann natürlich eben hier heute die Aufnahme. Und morgen dann nochmal eine kleine, aber feine Aufnahme mit dir, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir haben gesagt, wir wollen morgen eine kleine Supporter-Folge noch aufnehmen zu, ja, einfach den restlichen Moves, die jetzt die letzten Tage noch so passiert sind. Wir hatten ja gestern mit dem Norman Powell-Trade tatsächlich noch ein bisschen was Größeres. Ansonsten hat sich das in Grenzen gehalten, das waren dann viele so kleinere Deals oder kleinere Extensions. Trotzdem wollen wir mal morgen so einen kleinen Roundup machen und da ein paar dieser Moves noch besprechen. Deswegen unter anderem auch, das haben wir jetzt gerade im Off gesagt, wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr so richtig unsere Struktur mit Headlines zu Beginn der Folge gemacht. Einfach weil das in vielerlei Hinsicht bei vielen der Folgen, seien es jetzt die Finals-Analysen gewesen oder eben dann diese Draft-Folge, die Free-Agency-Folge, da sind wir sowieso schon so kreuz und quer durch die Liga gesprungen, dass da wahrscheinlich Headlines einfach keinen Sinn gemacht hätten. Heute verzichten wir jetzt auch nochmal drauf, weil wir dann eben morgen nochmal kreuz und quer durch die Association springen werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, patreon.com/doublestepback, wie immer in der Folgenbeschreibung, gerne morgen einschalten. Und heute, wie gesagt, so ein bisschen bigger picture die Frage. NBA, Free Agency. Ja, wir hatten wahrscheinlich wie jedes Jahr so ein bisschen auf ein ganz arg knallenden Sommer gehofft, auf ein Feuerwerk an Extensions und Moves und Trades. Wir wurden jetzt nicht auf voller Linie enttäuscht. Wir hatten dann ja doch den Durant-Trade, wir hatten die Giannis-Storyline, wir hatten auf eine Art einen ziemlichen Banger mit der Lillard-Geschichte. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das nicht das Feuerwerk, was wir uns erhofft hatten. Mal wieder, muss man sagen, in den letzten Jahren.
Ja, das ging am Draftabend los, wo es ja basically keinen großen Trade gab. Da war ja das Größte noch, was die Hawks und Pelicans da miteinander gemacht haben. Mhm. Aber sowohl, dass irgendwie ein Team ein paar der eigenen Draftpicks genommen hat, um hoch zu traden oder um die Picks für einen Superstar auszugeben. Wir hatten alle eigentlich darauf gesetzt, dass die Nets nie im Leben ihre 5 Picks alle nehmen würde, um da Spieler mit in der ersten Runde auszuwählen, sondern dass es da in irgendeiner Art und Weise einen Trade gibt. Das hat es nicht gegeben. Von den Top-Teams hat wirklich jedes einzelne seinen Top-Pick da behalten und genutzt. Du hast gerade gesagt, wir haben den KD-Trade, wir haben den Trade von den Nuggets und Brooklyn Nets mit Cameron Johnson und Michael Porter Jr. Wir haben jetzt den auch gerade von dir angesprochenen Norman Powell, John Collins Trade. Zum ersten Mal in der Geschichte der NBA gab es einen Trade, der 7 Teams involvierte. Das ist unter anderem dieser KD-Move gewesen. Aber ja, hättest du mir vor 3 Wochen, also als die 2024-25er Saison die Finals endeten, gesagt, was jetzt passieren wird in diesen 3 Wochen. Ich wäre so ein bisschen enttäuscht gewesen. A, natürlich aus einer Content-Creator-Sicht, weil je mehr passiert, desto besser ist es für uns. Desto mehr exklusive Themen gibt es, desto mehr Folgen können wir machen über Themen, die sich dann gut klicken. Das ist natürlich die eine Seite. Aber die andere ist halt auch so ein bisschen, dass es anders angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob Shams das einfach sagen muss, weil es bei ESPN sehr viel ums Entertainment geht und darum, die Leute wieder zum Einschalten zu bringen. Und er deswegen einfach sagen soll, das wird die verrückteste Offseason aller Zeiten, geht nicht schlafen, das wird heftig. Oder ob das halt wirklich ursprünglich mal so aussah und dann einfach anders kam. Aber das, was von vielen Stellen spekuliert wurde zu Beginn der Offseason, und zwar, dass das die verrückteste wird und dass es crazy viele Trades gibt und drunter und drüber geht, das ist jetzt bisher so nicht passiert. Sowohl in der Free Agency, wo das ja klar war, aber auch am Draftabend, als auch in Sachen Trades. Von daher, ja, so ein bisschen schade. Aber dass natürlich der Juli und die erste Juliwoche so ein bisschen ihren Zauber verloren hat in den letzten Jahren und nicht mehr dieses Spektakel ist, was es mal war, das wussten wir ja vorher schon. Und darüber wollen wir heute auch sprechen.
Ja, so ist es. Wie gesagt, das hat sich die letzten Jahre schon abgezeichnet und das war auch diesen Sommer wieder so, dass es nicht allzu viele große Deals gab, dieses Jahr mal wieder in der Free Agency. Wo es allerdings jede Menge hammermäßige Deals gibt, ist bei Elgato.
Ganz genau. Gerade laufen nämlich die Prime Deals und da könnt ihr vom 8. Juli, also von heute, Dienstag, bis 11. Juli richtig, richtig fett sparen.
Genau so ist es. Wir beide nutzen verschiedene Elgato-Produkte, ja, täglich oder jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen zum Beispiel. Wir beide sitzen locker flockig vor unserem Wave 3 Mikrofon, auf das es zum Beispiel jetzt gerade bis zu 30% Rabatt gibt. Du bist ja schon seit deinen Early YouTube Days Fan von Elgato und ich jetzt dann auch eine ganze Weile schon, unter anderem mit diesem Wave 3 Mikro, das mir für den Podcast irgendwann dann zur Verfügung gestellt wurde. Wir haben beide auch eine richtig coole Halterung. Ich habe einen sehr, sehr schicken Arm, den ich hier an meiner Maisonette-Treppe befestigt habe und wodurch mein Mikro schön flexibel hier vor mir steht. Wie hast du dein Mikrofon eigentlich befestigt bei dir?
Ich habe da so einen Standfuß. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir so einen Arm wünschen möchte, aber habe hier nicht so einen wirklich guten Spot, woran ich es befestigen kann. Deswegen habe ich mich für so einen klassischen Fuß entschieden, den ich auch immer mit auf die Reise nehme. Da habe ich dann das Mikrofon oben dran, den Standfuß und kann ganz flexibel auch von überall aus aufnehmen. Super praktisch. Wir sehen uns auch gerade in bester Qualität dank der Elgato Facecams. Auch die sind gerade bis zu 30% reduziert. Und ich nutze schon seit Jahren die Elgato Keylights für meine Beleuchtung hier. Das ist also durch die Bank weg richtig guter Stuff, den Elgato da gerade im Angebot hat.
Und wir beide bekommen jetzt auch bald jeweils einen Prompter zugeschickt von Elgato. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass mein Paket nicht geklaut wird, wie das andere neulich, ja, was ich hier im Podcast erzählt habe. Wenn der Prompter tatsächlich ankommt, dann bin ich sehr gespannt drauf und freue mich sehr drauf, den mal auszuprobieren.
Würde sich auf jeden Fall mehr lohnen, den zu klauen, als das Paket mit einem Holy drin. Aber
ja, das, ja, stimmt.
Ich drücke die Daumen. Ich drücke wirklich die Daumen. Also Freunde, checkt Elgato aus. Es gibt eine riesige Auswahl an Mikrofonen, Cams, Lichtern, Stream Decks, alles was ihr braucht zum Videos aufnehmen, zum Streamen, zum Content kreieren und so weiter und so fort.
Wir haben euch den Link zu den Prime Deals natürlich unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Bis zum 11. Juli läuft der ganze Spaß noch. Und damit würde ich sagen, zurück zur heutigen Folge. Julius, wo möchtest du anfangen? Hast du dir eine Liste an möglichen Gründen runtergeschrieben? Möchtest du einfach ein bisschen Freestyle philosophieren? Die Folge war ja deine Idee. Was, ja, in welche Richtung möchtest du das Ganze hier leiten zu Beginn?
Ja, lass uns auf jeden Fall mit den Gründen starten, warum die Free Agency in Anführungszeichen tot ist, und dann im zweiten Teil der Folge so ein bisschen darüber sprechen, ob das gut ist, ob das was ist, was die NBA möchte, ob das was ist, was die Fans wollen, und die sehr interessante Frage beleuchten, wenn jetzt der Juli nicht mehr so interessant ist in der NBA, was ist denn stattdessen interessant? Und wenn die erste Juliwoche nicht mehr so diese Banger-Phase ist mit vielen Deals, ob es dann nicht vielleicht eine andere Woche im Kalender gibt, wo jetzt stattdessen mehr passiert als damals? Also ob jetzt einfach keine Deals mehr passieren, offensichtlich nicht, sondern eher die Frage, wann passieren denn dann Deals, wenn nicht in der ersten Juliwoche. Das finde ich ein sehr, sehr schönes, sehr komplexes Thema. Ich würde aber mit einem Fact reinstarten, den ich sehr interessant fand. Im Sommer 2019 sind 10 Teams mit Max Cap Space in die Free Agency Periode gegangen. Also mit so viel Cap Space, dass sie mindestens einen Spieler zu einem Max-Vertrag signen können. Im Sommer 2025 war es ein einziges Team. Und das sind die Brooklyn Nets. Das muss ich überlegen. Nur die Brooklyn Nets sind diesen Sommer mit Max Cap Space in die Free Agency reingegangen. Und das finde ich sehr interessant, sehr richtungsweisend und wirft natürlich irgendwo auch die Frage auf, gibt es keine Free Agents mehr, weil kein Cap Space da ist? Ist kein Cap Space da, weil es keine Free Agents gibt, so dieses Henne-Ei-Phänomen? Das ist etwas, worüber wir uns hier sehr gerne unterhalten können, worüber mich natürlich auch sehr deine Meinung interessiert. Ich würde allerdings mal mit dem ersten offensichtlichen und gar nicht mal so tiefgründigen Grund anfangen, und zwar Teams wollen Spieler und vor allem Stars, teilweise sogar Superstars, einfach nicht mehr umsonst verlieren. Ich denke, der Sommer von 2016 hat die Liga sehr geprägt, dass Kevin Durant for free quasi zu den Golden State Warriors gegangen ist und dass die Oklahoma City Thunder einen Top-3-Spieler auf dem Höhepunkt seines Schaffens ohne Gegenwert verlieren bzw. verloren haben. Das ist so ein bisschen äquivalent wie, dass die Mavericks nicht Luka getradet hätten, sondern einfach als Free Agent verloren hätten. Oder die Bucks Giannis oder die Thunder Shai Gilgeous-Alexander oder irgendein dieser Spieler, dass ein solcher Spieler einfach als Free Agent geht und das Team nichts an Gegenwert für ihn bekommt. Dann hast du den Sommer von 2018, wo LeBron James die Cleveland Cavaliers als Free Agent verlassen hat. Das war sicherlich nicht so ein Schock, aber wenn du überlegst, auf was für einem Level LeBron damals war, auch wenn er schon natürlich damals auch in einem fortgeschrittenen Alter war, aber LeBron 2018 ist eine der besseren Versionen, die wir von LeBron je gesehen haben. Und dieser Spieler, diese All-Time-Great-Version des vielleicht besten Spielers ever, hat damals Teams gewechselt. Und wenn er nicht zu den Lakers gegangen wäre, dann hätte das auch direkt schon ein absolutes NBA-Beben auslösen können. LeBron hatte damals die Möglichkeit, irgendwo ein Super-Team zu bilden. Er hätte nach Denver gehen können. Stell dir mal vor, LeBron wäre nach Denver gegangen. Denver hatte damals Max Cap Space und war interessiert an LeBron. Oder nach Philly. Es gab Optionen, dass LeBron direkt von Anfang an dann bei einem Team spielt, wo er direkt einen Titel hätte angreifen können. Und dann so ein bisschen der letzte große Free Agency Sommer, der 2019, den ich ja gerade schon angesprochen habe, wo extrem viel passiert ist. Nicht nur in Sachen Free Agency, aber auch generell in Sachen Trades. Du hast, dass Kyrie Irving und Kevin Durant beide zu den Brooklyn Nets wechseln. Du hast eine Situation, wo Anthony Davis zu den Lakers getradet wird. Du hast Kawhi Leonard und Paul George, die beide zu den Clippers gehen. Du hast Jimmy Butler, der nach Miami geht. Also sehr, sehr viele Moves damals in diesem Sommer. Und das war so ein bisschen der letzte große Free Agency Sommer.
Ja.
Ein Grund, warum das alles jetzt nicht mehr so da ist, ist, dass Teams Spieler nicht umsonst verlieren wollen. Die Warriors hatten es noch ganz gut gemacht und haben da so ein bisschen den Sign-and-Trade eingetütet, haben D-Lo zurückbekommen, den man dann später zu Wiggins gemacht hat, der einem dann noch später geholfen hat, einen Titel zu gewinnen. Aber im Großen und Ganzen, auch Kawhi Leonard, das waren alles natürlich unique circumstances, aber das waren Situationen, wo Teams sehr gute Spieler umsonst verloren haben. Und das möchte man heute einfach nicht mehr. Weshalb Spieler heutzutage seltener Free Agent werden und schon vorher mit ihnen verlängert wird. Weil Teams sagen, ey, entweder du verlängerst bei uns oder wir traden dich, solange wir noch irgendwas für dich kriegen. Und das war damals nicht so.
Das ist jetzt gerade ein spontaner Gedanke, den ich habe, den ich ehrlich gesagt nicht sicher weiß, ob er überhaupt valide ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses zum einen völlig richtig, Teams wollen natürlich unbedingt verhindern, ihre Stars in Free Agency zu verlieren, haben vielleicht gelernt aus dem, was den Thunder 2016 passiert ist, den Cavs 2018 und diese Beispiele, die du gerade genannt hast, was halt dazu führt, dass Spieler gar nicht erst Free Agents werden. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass wir haben immer wieder in den letzten Jahren über Player Empowerment geredet, Spieler, die ihre Leverage nutzen, zum Beispiel ein Jahr vor Vertragsende und sagen, nein, ich möchte getradet werden, dass zum einen das halt immer mehr Formen angenommen hat, also dass es einfach gar nicht mehr dazu kommt, dass Superstars Free Agents werden, sondern diese Leverage ihrer sich anbahnenden Free Agency nutzen, um entweder natürlich eine bessere Extension irgendwie rauszuholen oder um einen Trade zu forcieren, weil sie unglücklich sind in ihrer Lage, wie das jetzt Kevin Durant zum Beispiel gemacht hat oder wie das ja mehrere Stars jetzt in den letzten Jahren gemacht haben oder machen wollten. Und zum anderen, dass diese krassen Superstars, die ihr Schicksal selbst in der Hand haben wollen, Durant, LeBron, Curry gehört da wahrscheinlich mit rein, aber Curry ist ja jemand, der jetzt nie großartige Anstalten gemacht hat, Golden State verlassen zu wollen. Ich frage mich, ob dieser Typ Spieler, auch so ein Paul George oder so, könnte das sein, dass diese Spieler so ein bisschen aussterben? Dass die Superstars eine Generation drunter, sagen wir mal zum Beispiel die Giannis und die Jokic, aber vor allem jetzt die Jungs, die irgendwie so gerade in ihre Mid-20er gehen, dass die nicht mehr so erpicht darauf sind, sich irgendwo rauszuforcen oder in der Free Agency unbedingt rauszuwollen dann irgendwann? Ja, also ist da gerade irgendein Anklang bei dir oder ist es einfach nur kontextloses Gelaber, was ich gerade von mir gegeben habe?
Halbe, würde ich sagen.
So wie immer quasi, wenn ich was
so
sage.
So wie immer. Ich denke schon, dass es noch genug Spieler gibt, die ihren Weg irgendwohin erzwingen wollen, die nicht mehr da bleiben wollen, die wechseln wollen. Und sie machen es halt einfach mittlerweile auf einem anderen Weg. OG Anunoby wollte nicht mehr in Toronto spielen und ist dann halt nicht als Free Agent gegangen, sondern hat sich halt traden lassen und vorher schon mit den Knicks per Wink-Wink-Handshake-Deal vereinbart, dass es da zu einer Verlängerung kommen wird. Vor 5 Jahren wäre Anunoby halt als Free Agent zu den Knicks oder so gegangen. Diese Spieler wollen schon noch in andere Situationen zu anderen Teams. Sie machen es halt nur noch auf eine andere Weise. Aber der Gedanke, der mir gekommen war, als du das gerade gesagt hast, war, dass es, und das ist nur so eine Theorie, ich habe hier ein paar Sachen, die ich schon dann eher so in Sachen in Richtung auch Fakten definieren würde, aber das geht dann eher noch so in Richtung Theorie, ist, dass mehr internationale Spieler dieses Superstar- und Star-Level erreichen. Und gerade diese europäischen internationalen Spieler sind, glaube ich, loyaler ihren Teams gegenüber, als das einige von diesen amerikanischen Spielern sind. Mhm. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist. Aber ich halte es für keinen Zufall, dass Spieler wie Jokic, Giannis, Luka keine Trades fordern. Die Spieler werden gedraftet bei den und den Teams und man muss in all diesen Beispielen natürlich auch lassen, gerade Jokic und Giannis wurden dann auch irgendwann mal in die Situation gebracht, wo sie eine Chance haben, einen Titel zu gewinnen. Wer weiß, wie das sonst gekommen wäre. Aber Luka hätte niemals einen Trade gefordert aus Dallas. Luka wollte seine Karriere in Dallas beenden. Dirk hat immer Loyalität gezeigt. Und das ist etwas, was du verbreiteter siehst bei Europäern. Und du hast mittlerweile einfach mehr internationale Spieler und mehr Europäer in der Top 10 der besten Spieler der Welt oder in deiner Top 20 oder Top 30. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest ein kleiner Faktor sein könnte. Denkst du es auch?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass diese Spieler halt in Europa groß werden. Erstens in einer ganz anderen Fankultur, sowohl was Basketball als auch was andere Sportarten betrifft. Und zweitens vielleicht gerade in einer Fußball-Fankultur. Gerade jetzt, keine Ahnung, Giannis in Athen. Ich weiß jetzt nicht, ob der als Kind Panathinaikos-Fan war oder AEK oder von einem anderen Club, keine Ahnung. Jokic in Serbien, Belgrad, Luka in Slowenien, auch Dirk irgendwo in Deutschland, wenn wir dann noch weiter zurückgehen. Also die Roster, die Kaderfluktuation in der NBA ist ja viel, viel höher als im Fußball. Gerade wenn wir jetzt weggehen von den Top-Clubs und von den Scheich-Clubs und den ganzen Reichen. Klar, du hast im europäischen Top-Fußball inzwischen auch eine sehr hohe Fluktuation, was Spieler angeht. Aber gerade bei kleineren Clubs, sei das jetzt in der Bundesliga oder gerade in Griechenland, Serbien, in anderen europäischen Ländern, ist es halt wahrscheinlicher, dass wenn ein Spieler in deinem Team ist, dass der da dann 3, 4, 5 Jahre bleibt, als ist das vielleicht in der NBA, wo du ja durch die Rookie-Scale-Verträge, durch bestimmte Vertrags, also es ist ja festgesetzt, ein Spieler-Extension, der kann jetzt nur 4 Jahre so und so viel oder 5 Jahre so und so viel unterschreiben. Und dann ist irgendwie klar, okay, dann kommt der nächste Stichtag. Das ist im Fußball ein bisschen anders und ich könnte mir halt wirklich auch diese Fankultur und Loyalität und Identifizierung mit dem Verein, das ist halt in Europa auch nochmal deutlich stärker als in amerikanischen Sportarten in den US-Ligen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Hintergrund ist.
Wenn Franz jetzt einen Trade fordern würde in den nächsten Jahren, das würde mich schocken. Ich glaube, da ist einfach die Mentalität so ein bisschen eine andere.
Ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen Generationending ist. Also Franz ist ja jetzt jemand, der ein paar Jahre jünger ist als wir sogar. Der ist ja jetzt schon aufgewachsen als NBA-Fan in dieser NBA-Bubble. Das ist vielleicht nochmal was anderes als jetzt Spieler, die in ihren Mid-End-20ern, 30ern sind. Mhm. Weiß ich nicht.
Ja, guter Punkt. Was anderes, was mir noch eingefallen war, gerade als du dieses Player-Empowerment angesprochen hast, und das deckt sich so ein bisschen mit dem nächsten Punkt, den ich mir hier notiert habe. Ich glaube, Eigentümer finden das nicht so nice, dass Spieler zunehmend von ihrer Macht, in Anführungszeichen, Gebrauch machen. Und dieses LeBron hat damit gestartet und Spieler machen jetzt ihr eigenes Ding und schaffen sich jetzt ihren eigenen Karriereweg und machen das, was für sie das Beste ist und bauen sich selber Superteams zusammen und fordern hier Trades und üben Druck aus. Ich glaube nicht, dass das so gut ankam bei den Eigentümern. Und du hast in der NBA immer so ein bisschen auf der einen Seite die Spieler und die Spielergewerkschaft und auf der anderen Seite die Eigentümer. Das sind ja auch die beiden Seiten, die das CBA miteinander aushandeln. Und ich glaube, dass den Eigentümern sehr viel daran gelegen ist, ihre Macht zu behalten, ihre Macht zu stärken. Und ganz ehrlich, Alter, wenn ein Move schreit nach, ich bin der Eigentümer und ich habe Macht, dann ist es, dass Damian Lillard gewaved und gestretched wurde. Da hat ein Eigentümer gesagt, ich habe die finanziellen Mittel dazu und ich habe die Power dazu, das zu machen. Und der Spieler kann nichts dagegen machen. Egal, ob das Damian Lillard ist oder sonst wer. Das ist jetzt für Damian Lillard wahrscheinlich das Beste ist, was ihm passieren konnte. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ein Move, der für mich so ein bisschen zeigt, okay, die Eigentümer haben Macht. Und die, in Anführungszeichen, Macht der Eigentümer zeigt sich halt auch so ein bisschen in dem 2023 neu ausgehandelten CBA, was ein Gutes ist für die Eigentümer, sowohl die Verteilung der Gelder als auch wie die Second Apron Grenzen so ein bisschen, also die als auch die Neueinführung der Second Apron, generell die Luxussteuergrenzen, dass jetzt Eigentümer sagen können, ja, hey, guck mal, wir können jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben, weil die Second Apron wird uns dann ja wirklich zum Verhängnis und haben dann eine feine Ausrede am Start, warum sie jetzt nicht mehr tief in die eigenen Taschen unbedingt greifen müssen, ohne dass ihnen jetzt irgendwie groß jemand einen Vorwurf macht, weil niemand macht dir einen Vorwurf, wenn du unter der Second Apron Grenze bleibst. Ich meine, das, was die Celtics jetzt gemacht haben, diese Cap-spannen Moves, die werden jetzt gepraised und da wird gesagt, ey, das war das Beste, was sie machen konnten, unter die Second Apron zu gelangen, alles richtig gemacht. Wenn es diese Second Apron Grenze nicht gegeben hätte und das wäre wirklich nur dafür gewesen, irgendwie Gehälter und Luxussteuer zu sparen, dann hätte man da, glaube ich, nicht ganz so positiv darüber geredet. Ich denke auch nicht, dass es ein Zufall war, dass ausgerechnet die 2019er Offseason die letzte war, in der es so geknallt hat. Denn wir wissen alle, was danach passiert ist. Die Corona-Pandemie, und die hat dazu geführt, dass Eigentümer jede Menge Geld verloren haben. Denn es wurde eine ganze Weile nicht gespielt in NBA-Arenen. Das ging auf Kosten der Einschaltquoten. Die Leute hatten weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. All diese ökonomischen Sachen, wo ich absolut kein Experte drin bin. Aber es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Corona-Krise und die Nachwirkung dieser Pandemie auch zulasten der Eigentümer ging. Und auch damit hängt es, glaube ich, zusammen, dass das neue CBA in 2023 so strukturiert ist, wie es strukturiert ist. Und ein Punkt, und dann bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, in diesem neuen CBA ist, dass es Teams sehr viel attraktiver gemacht wird, schon vorher mit Spielern zu verlängern. Es ist sowohl für die Spieler als auch für die Teams heutzutage attraktiver, deutlich attraktiver, als es damals der Fall war, wenn es gar nicht erst so weit kommt, dass ein Spieler Free Agent wird, sondern wenn du dich schon vorher auf eine Vertragsverlängerung einigst.
Und das ist etwas, was ja vorher schon begonnen hat. Nicht erst mit dem neuen CBA jetzt in den letzten Jahren, sondern auch mit der Einführung der Supermax-Verträge oder selbst noch früher mit der Einführung von solchen Geschichten wie Bird-Rechten oder so. Also die Liga hatte ja schon immer ein gewisses Interesse an Kontinuität im Sinne von, dass es Teams nahegelegt wird oder einfacher gemacht wird, ihre eigenen Stars, am besten Stars, die sie selber gedraftet haben, zu behalten, weil das eben vermarktungstechnisch einfach cooler ist, wenn ein Jason Tatum 15 Jahre in Boston bleibt und nicht nach seinem Rookie-Scale-Contract direkt das Weite sucht, zum Beispiel. Also das ist ja etwas, das schon früher angefangen hat, was dann wahrscheinlich auch so langsam aber sicher dazu geführt hat, dass Abgänge in Free Agency immer weniger wahrscheinlich und immer weniger attraktiv wurden. Aber vor allem jetzt mit dem neuen CBA, das definitiv eine direkte Kausalität hat hin zu der NBA-Landschaft, in der wir uns gerade befinden. Dass Teams viel, viel eingeschränkter sind in dem, was sie machen können, weil sie, wie du richtig gesagt hast, sicherlich auch irgendwo eingeschränkter sein wollen. Dass Cap Space rar geworden ist in der NBA und dass diese ganz großen Superstars halt einfach dazu gebracht werden, mit immer lukrativer werdenden Extension-Möglichkeiten, mit einem gewissen Bewusstsein, das sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch entwickelt hat, einem Superstar möglichst gute Chancen zu geben, in der eigenen Franchise aufzublühen. Das ist sicherlich der ganz, ganz große Punkt. Generell CBA-Geschichten, aber vor allem das neue CBA mit den Aprons, mit den Einschränkungen, die damit einhergehen, hat zum einen dazu geführt, dass Teams weniger Möglichkeiten haben und weniger Wege haben, um überhaupt Capspace zum Beispiel freizuschaufeln und dass Spielern es schmackhafter gemacht wird, zu bleiben in ihren aktuellen Situationen. Und 2019, du hast die Namen gerade genannt, wer da alles so verfügbar war. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, so letztes Jahr waren DeMar DeRozan und Klay Thompson so wahrscheinlich die zwei größten Namen, die als Free Agents das Team gewechselt haben. 2023 war das große Fred Van Vliet-Wettbieten, wenn wir uns erinnern.
Ja.
Was halt auch nicht so schmackhaft ist. Und 2022 war es Jalen Brunson, aber bevor er halt zu dem wurde, was er jetzt in New York geworden ist, sondern der Jalen Brunson, der damals die Mavs verlassen hat. Und auch das nur, weil die Mavs sich gesträubt haben, ihm ein bisschen mehr zu zahlen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Ding. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Liga auch so wollte. Also nicht nur aus der Perspektive, die du gerade beleuchtet hast, mit dass die Owner sich irgendwo so ein Stück weit vor sich selbst schützen wollten und ihre Geldbeutel beschützen wollten, sondern dass das, glaube ich, auch, wie gesagt, zum einen wegen Vermarktbarkeit, dass Superstars länger in ihren Märkten bleiben, aber auch irgendwo, und das hört man von Insidern, dass das gerade von Adam Silver jetzt auf der Agenda stand, den Fokus, den öffentlichen Fokus wieder mehr auf das zu leiten, was auf dem Feld passiert und nicht auf den großen Sommer der Transaktionen oder diese großen Free-Agency-Perioden. Da können wir uns jetzt gleich drüber unterhalten, ist das gut für die Liga oder nicht? Aber Fakt ist, das scheint irgendwo ein zumindest Hintergedanke gewesen sein bei den Änderungen der letzten Jahre. Und de facto hat es funktioniert. Also wir sind immer noch ganz, ganz viele Gerüchte und Spekulationen und Giannis und KD, wo ich mich aber immer frage, wie viel davon findet nur in unserer Bubble statt und wie viel davon ist denn wirklich einigermaßen auch im öffentlichen Interesse angekommen? Und ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, wenn du jetzt einen casual NBA-Fan, der sich keine Podcasts anhört, der kein The Athletic-Abo hat, wenn du den jetzt fragst, was mit Giannis Antetokounmpo abging in den letzten 2 Monaten, bin ich mir nicht so sicher, ob der dir dann sagen kann, boah, ja, hier und die Bucks und das, die wollen den jetzt unbedingt halten. Ich könnte mir vorstellen, das ist viel halt auch einfach nur in unserer Bubble, das, was wir so wahrnehmen. Die richtig großen Dinger, die sind dann natürlich Kevin Durant nach Houston getradet. Ein Trade, der für die Suns sehr, sehr viele finanzielle Beweggründe hatte. Ähnlich wie der Towns-Trade zum Beispiel letztes Jahr oder so. Auch so eine Sache. Auch Trades gehen immer mehr in eine Richtung. Du hast gerade die Celtics angesprochen. Porzingis weg, Holiday weg. Auch Trades haben immer häufiger den Hintergedanken, nicht nur Geld zu sparen. Das war schon immer so, dass Teams Spieler wegtraden oder cutten oder whatever, um Geld zu sparen, sondern auch, um halt die Restriktionen vom neuen CBA aus dem Weg zu gehen. Und dann gibt es so Teams, die machen das und wie die Celtics, und dann gibt es so Teams, die gehen in die andere Richtung, wie die Nets. Deswegen habe ich vorher gelacht, als du die Nets angesprochen hast. Die haben nämlich ihren Max Cap Space, den sie jetzt hatten im Sommer, fantastisch genutzt, indem sie Michael Porter Jr. sich reingeholt haben und 5 Erstrunden-Picks benutzt haben. Das ist definitiv, also das neue CBA, der zumindest im Hinterkopf Plan von Adam Silver und der Liga, in eine solche Richtung zu gehen, und der generelle Trend, nicht nur jetzt in den letzten 2-3 Jahren, sondern in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10 Jahren, hin zu weniger Fluktuation und weniger Free Agency Abgänge, das ist sicherlich wahrscheinlich der größte Grund dafür, dass die Free Agency so ein bisschen ausgestorben zu sein scheint.
Auf jeden Fall. Sehr gute Punkte, kann ich hundertprozentig nur so unterscheiden. Als du gerade so ein bisschen aufgezählt hast, wer die größten Namen waren in den letzten Jahren, habe ich überlegt, wie es jetzt in diesem Sommer war. Miles Turner, wo wir ja alle aber gar nicht davon ausgegangen waren, dass es hier zu einem Wechsel kommt. Und ansonsten redest du halt schon relativ schnell über Nikhil Alexander Walker und Dorian Finney-Smith. Jetzt abgesehen von den Namen.
Und die größten Namen, die jetzt noch irgendwie auf dem Zettel stehen, sind Josh Giddey und Jonathan Kuminga.
Ja, Restricted Free Agents, die Probleme haben, ihr Geld zu bekommen, weil kein Geld da ist. Und weil die Teams, jetzt in dem Fall die Warriors und die Bulls, sagen, ja gut, wir geben dir nicht so viel Geld und wo möchtest du es dir sonst herholen? Also, ich würde ja sagen, die sind am Arsch. Ja gut, es sind immer noch NBA-Spieler. Egal wie groß diese Deals werden, die Männer haben ausgesorgt. Aber gut, Giddey ist zumindest noch in der glücklichen Position, mit den Bulls zu verhandeln. Aber gerade Kuminga, was soll er halt machen? Wenn die Warriors sagen, ja gut, dann geh raus und finde doch irgendwo einen Deal, der dir gefällt, bei irgendeinem anderen Team. Und dann überlegen wir uns, ob wir den matchen. Oder du nimmst das, was wir dir bieten, aber das wird dir halt nicht gefallen. Also gerade so diese Restricted Free Agents, Giddey, Kuminga, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die sind jetzt nicht in der allernicesten Verhandlungsposition, oder?
Ja, safe.
Ja.
Zumal es halt auch Restricted Free Agents sind, die jetzt rein vom Spielerkaliber, das ist der Punkt, den wir vorher schon angesprochen hatten, dass einfach die ganz großen Spieler nicht mehr Free Agents überhaupt werden. Also wenn jetzt ein Josh Giddey oder ein Jonathan Kuminga, wenn die jetzt einfach bessere Spieler gewesen wären in den letzten 2 Jahren, dann werden sie ja gar nicht Restricted Free Agents, sondern kriegen tendenziell vorher schon ihre Extensions.
Naja, um jetzt zurückzukommen zu diesem Sommer. Nikhil Alexander Walker, Dorian Finney-Smith und eventuell ja jemand wie Miles Turner. Ich weiß nicht, war Harden ein richtiger Unrestricted Free Agent?
Ich glaube ja.
Ja, und dann hast du ja natürlich jedes Jahr noch Spieler dabei, wo es aber nur Formsache ist, dass sie bei ihren Teams bleiben. Also es war jetzt nicht so, dass Harden sich jetzt hier mit 6 Teams getroffen hat und dann seine Entscheidung gefällt hat, so wie das früher bei Superstars dann der Fall war. Und es deutet sich jetzt auch nicht unbedingt an, dass sich das in den nächsten Jahren ändert, wenn wir jetzt darüber reden, jetzt so die absolut besten Spieler der Welt. Jokic kann, glaube ich, jetzt sehr bald verlängern und wird das auch tun. Doncic kann am 2. August verlängern. Und alles deutet darauf hin, dass er das tut. SGA hat schon verlängert. Booker hat gestern verlängert für 2 Jahre. Das heißt, diese Top-Spieler, da deutet sich jetzt bei keinem, am ehesten vielleicht noch bei Giannis, aber abgesehen davon bei keinem, an, dass die in den nächsten Jahren mal noch Free Agent werden.
Das ist also nicht nur so. Und das ist dann auch wieder ein Henne-und-Ei-Ding. Also wenn ich jetzt Giannis bin und mir die Möglichkeit durch den Kopf gehen lasse, ob ich meinen Vertrag auslaufen lasse und dann als Free Agent das Weite suche, anstatt jetzt zum Beispiel einen Trade zu fordern, weil das geht gegen seine Moral und das will er den Bucks nicht antun oder was auch immer. Du hast, also als Giannis bin ich jetzt da und denke mir, ja gut, da wird's halt nicht so wie im Sommer 2019 dann irgendwie ein krasses Wettbieten geben. Klar, wenn irgendwie geleakt wird, oh, Giannis überlegt sich als Free Agent, dann wird es bestimmt das ein oder andere Team geben, das sich denkt, okay, da gehen wir all in und versucht, Capspace freizuschaufeln und so. Also ich denke, da wird es dann schon einen Markt geben von 2, 3, 4
Teams. Für einen Giannis-Level-Spieler würde es, denke ich, schon das Wettbieten geben. Aber was ist denn halt mit irgendwelchen Top-25-Spielern, die kein Giannis sind? Für die schaufelt halt kein Team vorher schon Capspace frei.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, die Möglichkeiten, Capspace freizuschaufeln, sind ja viel, viel geringer geworden. Und also es wird kein Wettbieten von, so wie 2019, du hast den schönen Stat mitgebracht, 10 Teams mit Max Cap Space. Das wird nicht passieren. Selbst wenn morgen sich Giannis hinstellt, hey Leute, im Sommer 2026 steige ich aus meinem Vertrag, ist es überhaupt so, kann er da aussteigen? Steige ich aus meinem Vertrag aus und möchte als Free Agent woanders hin. Dann werden es nicht 10 Teams schaffen, Max Cap Space freizuschaffen, ja. Bin ich mir sehr sicher. Vielleicht 3, vielleicht 4, vielleicht 5, aber nicht mehr so wie vor ein paar Jahren noch.
Was du halt machen kannst, ist irgendwie trotzdem mit Giannis verhandeln und wenn er dir zusagt, dass du dann irgendwie den Capspace freischaufelst, was wahrscheinlich günstiger ist, dann da immer noch irgendwelche Picks dran zu hängen, als jetzt wirklich für ihn zu traden.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, also dieses, wenn du überlegst, LeBron hat sich 2010 mit weiß ich wie vielen Teams getroffen oder KD, der sich mit Boston und den Clippers und den Warriors und den Thunder natürlich und noch 1, 2 anderen Teams damals getroffen hat. Das in der Form, das wird es so schnell nicht mehr geben. Und das ist halt dann wieder so dieses Henne-Ei-Ding, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Gibt es keine Free Agents, weil es kein Capspace gibt? Oder gibt es kein Capspace, weil es keine Free Agents gibt? Ich denke, da gibt es keine richtige Antwort. Ich denke, dass beide Faktoren hier zu ähnlichen Teilen mit reinspielen auf jeden Fall.
Ja, und aufeinander aufbauen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Teams nicht mehr so diesen Capspace-Weg gehen, weil es nicht mehr die hochkarätigen Free Agents gibt. Auf der anderen Seite, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass die Free Agents dann davon abgeschreckt werden, überhaupt Free Agents zu werden, weil es weniger Teams gibt mit Capspace. Henne-Ei im Sinne von, wir wissen nicht, was zuerst kam, vielleicht beides, was auch immer. Aber dass die beiden aufeinander aufbauen und sich dann irgendwie so hochschaukeln quasi, das ist, glaube ich, definitiv so. Das ist ja sehr, sehr interessant in der modernen NBA.
Auf jeden Fall. Was uns zu der großen Frage bringt, wann wechseln diese Spieler dann? Und was haben denn Spieler wie Jimmy Butler, Luka Doncic, De'Aaron Fox, Anthony Davis, KD, Siakam, Ananobi, Harden, Irving und Bridges gemeinsam? Wenn es denn so ist, dass sie in den letzten 3 Jahren ihre Teams gewechselt haben, aber nicht in der ersten Juliwoche, wann haben diese Teams denn dann ihre Teams gewechselt?
Entweder zur Deadline oder halt im Laufe des Sommers, dann irgendwie so August rum.
Naja, bei den gerade genannten Spielen in den letzten 3 Jahren war es jedes Mal die Trade-Deadline-Phase.
Ah, waren die alle Deadline, okay.
Genau, also jeder einzelne dieser Spieler hat in den letzten 3 Jahren sein Team gewechselt, entweder exakt vor der Trade-Deadline oder in der letzten Woche. Also entweder wirklich Ende Januar oder in dieser ersten Februarwoche.
Da war Dame dann die Ausnahme, ne? Dame war im Sommer.
Im Spätsommer. Spätsommer 2023. Er hat, da war ich nämlich gerade beim Splash 2023, einen Trade gefordert. Kurz nachdem die Blazers mit Jeremy Grant verlängert haben. Und so einen Tag später, so am 3. Juli oder so, hat Dame den Trade gefordert. Und der Trade ging dann irgendwie durch im, Ende August oder so. Oder sogar in den September rein. Es war spät.
Ich weiß noch, dass das wenige Tage vor Andruck der God Next Season Preview war. Sodass dann die Kollegen, die Autorenkollegen, inklusive natürlich Dre, die sich um die Blazers und Bucks... War da nicht sogar ein drittes Team noch irgendwie mit drin?
Boah, ich glaube, ich hatte damals 4 Videos oder so gemacht über alle.
Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren auf jeden Fall ein paar Season Previews, ein paar Teams konnten halt in die Tonne kicken. Die Celtics
haben instant getradet für Holiday.
Stimmt, genau. Dann war das das nächste Team, was da noch mit involviert war. Da war halt dann irgendwie so 3-4 Team Previews waren halt konntest in die Tonne kicken irgendwie so ganz kurz vor Andruck. Also müsste das auf jeden Fall Ende August, vielleicht sogar Anfang September gewesen sein. Das können wir ja auch kurz, lass mich das kurz googeln, bevor wir hier jetzt so rumeiern.
Ja, die Dame-Situation da ein wenig anders, aber all diese gerade genannten Spieler, Butler, Doncic, Fox, Davis, Durant, Siakam, Ananobi, Harden, Irving, Bridges, alle zur Trade-Deadline der jeweiligen Jahre getradet worden. Und ich komme aus einer Zeit in der NBA, wo Teams basically all ihre Moves gemacht haben im Juni und Juli und dann stand der Kader für die Saison. Und dann wurde vielleicht auf dem Buyout-Markt noch irgendein Backup-Center reingeholt oder alle paar Jahre gab es mal einen größeren Mid-Season-Trade. Und heutzutage ist es eher so ein bisschen, dass Teams sich im Juni und Juli so ein bisschen in die Position bringen, um dann Richtung Februar etwas zu machen. Und dass eher die Februarphase die große Phase ist, um irgendwas zu machen. Und wir hatten, hast du rausgefunden?
Achso, ja, Dame wurde getradet am 27. September sogar erst, also Ende September.
So spät, okay, crazy. Ja, wir hatten gerade im Falle der Pacers und wie die ihr Team im Verlauf der Jahre aufgebaut haben, immer mal auch schon drüber geredet gehabt. Aber in einer NBA-Welt vor 10 Jahren hätten diese vielleicht Pascal Siakam als Free Agent reingeholt. Aber in der modernen NBA... holst du dir im Sommer deinen Bruce Brown rein, um dann jenen Bruce Brown, der einen kurzen Vertrag hat, sogar einen Expiring-Vertrag hat, weil Jahr 2 war eine Teamoption, mit massig viel Geld, was du dann nutzen kannst, um die Gehälter auszugleichen für so einen großen Blockbuster-Trade. Und du nimmst dann Brown und tradest ihn Ende Januar für Pascal Siakam, mit dem du aber schon inoffiziell abgeklärt hast, dass du mit ihm maximal verlängern wirst, sobald das ab 1. Juli erlaubt ist. Und das ist so ein bisschen das, was wir so ein bisschen sehen in der NBA in den letzten Jahren, dass Teams im Sommer beispielsweise solche mittelgroßen, kurzfristigen Verträge ausgeben an Spieler, dass man Salary reinholt, was sich dann leicht traden lässt im Februar, dass man Draftpicks ansammelt, um die Stäbchenregel zu umgehen und genügend Picks auch zu haben für irgendwelche Blockbuster-Trades, dass du unter gewisse Aprons kommst, um dir deine Flexibilität für irgendwelche Mid-Season-Trades zu behalten, um dann zu gucken, wie die ersten Monate der Saison laufen und dann einen großen Move zu machen. Die Miami Heat hätten Butler letzten Sommer schon traden können. Die Kings hätten De'Aaron Fox schon traden können. Letzten Sommer. Die Spurs hätten schon für De'Aaron Fox traden können letzten Sommer, aber das ist nicht der aktuelle way to go, sondern du bringst dich im Sommer in die Position, um dann inmitten der Saison irgendwas Größeres zu machen. Und das ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr rauskristallisiert, in meinen Augen.
Auf jeden Fall würde ich mitgehen, dass das etwas ist, was sich vermehrt hat und den Markt geprägt hat, die letzten Jahre. Großartig, was hinzuzufügen habe ich da jetzt gar nicht.
Es ist halt crazy, weil diese erste Februarwoche ist spannender als die erste Juliwoche. Und die erste Juliwoche war vor 10 Jahren die spannendste Zeit des kompletten NBA-Kalenders. Ja. Und wenn du jetzt halt schaust auf die letzten Februare, wir waren jetzt in San Francisco zusammen, was da passiert ist, der Doncic-Trade, dann sitzen wir gerade im Flieger nach London und lesen noch kurz bevor dann der Flugmodus reingemacht werden soll, dass Fox getradet wird. Das ist halt ziemlich verrückt, dass jetzt mittlerweile die erste Februarwoche spannender und unterhaltsamster ist als die erste Juliwoche. Nicht, wenn wir über die Masse an Deals natürlich reden, aber vor allem, dass größere Namen ihre Teams wechseln in dieser Zeit. Das heißt, so ein bisschen diese Idee, dass man das weg wieder von diesem Entertainment bekommen will und den Fokus aufs Parkett zurückbringt, das geht dann nicht so richtig auf, wenn sich nur der Zeitraum und die Art und Weise dieser Deals verschoben haben. Weil es gibt ja immer noch jede Menge insane Moves. Sie passieren halt nur nicht mehr im Juli und nicht mehr als Free Agents.
Ja, aber es passiert zu einer Zeit, kannst jetzt auch wieder in beide Richtungen argumentieren, es passiert zu einer Zeit, wo das ganze Land und so ein bisschen die ganze Welt im Super Bowl-Fieber ist, was sicherlich ungünstig ist, aber es passiert zumindest in einer Zeit, in der die Regular Season so ein bisschen an Fahrt verliert und in der aber trotzdem die Saison halt läuft. Also vielleicht ist es der NBA halt einfach lieber, dass diese krasse Aufmerksamkeitsmaschine im Februar läuft als im Juli. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Adam Silver und Co. das gerne so haben.
Aber warum soll denn Adam Silver das nicht wollen, dass jetzt gerade alle über die NBA reden im Juli?
Weil die NBA dann im öffentlichen Image so dargestellt wird als etwas, bei dem die eigentlichen Spiele keine Rolle spielen, weil es sind 82 und so, sondern halt einfach so eine Off-Court-Seifenoper. Also das ist so das, was man hört, dass die Liga sich gegen ein solches Image wehren möchte. Ich bin auch der Meinung, dass es was Gutes ist, wenn Aufmerksamkeit auf die NBA gerichtet wird in einer Zeit, in der die NBA an sich eigentlich im Sommerloch stecken würde und ja auch irgendwo steckt. Und aber halt vor allem, du hast wenig Konkurrenz vom Football. Gut, du hast auf einer internationalen Ebene, hast du dann alle 4 Jahre Konkurrenz durch eine Fußball-WM oder alle anderen 4 Jahre Konkurrenz durch eine EM oder sowas. Ja, gut, aber ich denke, im amerikanischen Markt kommst du damit klar. NFL-Pause.
Wie LeBron NHL-Pause. Einfach damals 2014 die ganze Liga, die ganze Welt wartet 2014 auf seine Entscheidung, ob er in Miami oder nicht. Und der Dude sagt, nee, ich fliege jetzt erstmal runter nach Brasilien. Ich gucke mir jetzt erstmal das WM-Finale an. Dann komme ich wieder und dann Pat zu Riley. Recht. Reden wir weiter.
Zu Recht.
Zu Recht.
Ja, der wollte halt den historischen Moment des Mario Götze nicht
auf jeden verpassen. Fall. Ey, aber ich vermisse es. Ich vermisse die Seifenoper, dass DeAndre Jordan den Dallas Mavericks sein Ja-Wort gibt und dann Clippers-Leute zu DeAndre Jordan nach Hause fahren und ihn in seinem Haus als Geisel festnehmen, solange bis er seine Entscheidung rückgängig macht. Das war auch was. Die Mavericks jahrelang kein Free Agent bekommen, keinen großen Namen. Und dann sagt DeAndre Jordan, ich weiß gar nicht, wann es war, 2015 oder so, gibt ihnen das Ja-Wort. Ich sehe noch die Sport1-Schlagzeile, irgendwie Jordan zu den Mavericks, sowas in die Richtung. Und dann eine Woche später macht er das einfach rückgängig. Das war ein Skandal. Ich finde, sowas braucht die NBA. TV-Shows, The Decision, das ist das, wovon die NBA lebt.
Lass einfach jedes Jahr fix eine The Decision-Produktion machen für wer auch immer der Top-Free Agent ist. Also so 2023 Fred Van Vliet, The Decision. 2025 Miles Turner, The Decision. Wobei das wahrscheinlich tatsächlich geil gewesen wäre, weil alle damit rechnen, okay, er bleibt in Indiana oder so. Wow! Und da kommt Dame rein, der Surprise Guest. Hey! Das wäre doch was. So the Decision einfach jedes Jahr, egal wer Top Free Agent ist. Sind wir dann am Ende angekommen von dieser... Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen reingeslidet in das Thema, ob das gut ist für die NBA oder nicht. Also wir scheinen beide der Meinung zu sein, tendenziell kann es nicht schaden, diese Wellen zu schlagen und diese Aufmerksamkeit zu generieren im Juli.
Ja, also wenn wir es jetzt für die verschiedenen Seiten aus betrachten, für die Eigentümer ist es gut, weil sie haben die Power, sie müssen nicht so tief in die eigenen Taschen greifen, wie das ohne die gerade Second Apin vielleicht der Fall gewesen wäre. Für die Spieler ist es jetzt auch nicht schlecht, weil sie bekommen trotzdem irgendwo ihren Willen. So, dann geht die Aaron Fox halt im Februar nach San Antonio und nicht erst im Sommer und kriegt trotzdem das gleiche Geld. Also viele der Spieler gehen auch als ein Gewinner heraus aus dieser Nummer. Vielleicht nicht die Lucas oder jemand wie Karl Anthony Towns, der ja auch nie weg wollte aus Minnesota. Aber viele der Spieler, die dann getradet werden, ein Siakam, OG Anunoby, das ist ja dann auch in deren Interesse. Also für die ist es auch gut. Ja, und für die Fans, ich weiß es nicht. Irgendwo ist es ein bisschen schade, gerade wenn man aus dieser Zeit ist, wo das so ein großes Ding war. Aber jetzt teilt sich's halt so ein bisschen auf. Und du hast trotzdem Spannung und Unterhaltung im Juli. Aber du weißt, im Februar kracht's halt genauso. Ich find's jetzt nicht komplett scheiße. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum Teams nicht mehr wollen, dass die besten Spieler der Liga Free Agents werden. Ich kann mir vorstellen, wie schlimm das damals gewesen sein muss, dass KD einfach umsonst geht. Von daher ist es, glaube ich, für alle Beteiligten jetzt nicht katastrophal. Natürlich aus einer Content-Creator-Sicht wäre wahrscheinlich die letzte Woche bei mir auf YouTube, die jetzt nicht schlecht gelaufen ist, aber sie wäre wahrscheinlich besser gelaufen, wenn einfach mehr passiert wäre. Jetzt ein Giannis-Trade hätte natürlich ein absolutes Beben ausgelöst, wovon natürlich wir hier auch in diesem Podcast sehr profitiert hätten. Aber ich denke, das kann man auch so ein bisschen trennen. Dass man sagt, okay, ich hoffe jetzt nicht einfach nur, dass die verrücktesten Sachen passieren, weil ich dann die verrücktesten Videos machen kann. Das muss ich schon alles in einem Rahmen auch halten. Und ich bin jetzt nicht böse, dass Giannis nicht getradet wurde, nur weil ich jetzt kein großes Video dazu machen kann. Also ich bin sehr, sehr fein damit, wenn Giannis in Milwaukee bleibt, auch seine gesamte Karriere über. So, ich sehe es jetzt nicht nur aus der Sicht, oh, hey, heute Nacht wieder nichts passiert, also kann ich heute wieder kein Blockbuster-Trade-Video machen. Das ist nicht das, worum es geht. Das ist nicht der Kern dieser ganzen Sache. Das ist auch nicht der Grund, warum wir das machen. Es wäre jetzt nicht schlecht, aber ich will auch nicht, dass irgendwie der Eindruck entsteht, hier irgendwie, dass wir das jetzt hier nur auf uns selber projizieren und sagen, Alter, es muss noch mehr passieren, damit mehr Leute die Videos gucken. Das ist nicht das, worum es am Ende des Tages geht, in meinen Augen.
Worum es geht, ist Supporter zu generieren. Also Patreon.com.
Genau. Ey, die KD Trade Supporter-Folge, die hat uns sehr geholfen.
Das stimmt.
Ja.
Ja, ich bin bei dir. Ich find's auch nicht schlecht, weil ich tendenziell ein Freund davon bin, dass wir eine gewisse Kontinuität, und wir reden die letzten Jahre auch immer wieder darüber, wie groß die Parität geworden ist in der NBA. Das ist sicherlich auch ein Zusammenhang dazu, dass nicht random einfach jedes Jahr ein oder zwei Teams ihre besten Spieler in der Free Agency verlieren. Es hat schon viele positive Punkte, aber es hat halt auch was Geiles, wenn man wirklich so voll heiß ist auf diese erste Juliwoche und Bock drauf hat und sich fragt, was sind die Möglichkeiten, was kann passieren. Auch da aber, glaube ich, wieder so ein bisschen aus der Bubble rausgesprochen. Ich glaube, wir haben mit dem Kevin Durant Trade, der jetzt vielleicht für uns nicht den allerhöchsten Stellenwert hat, weil wir analytisch halt der Meinung sind, dass Kevin Durant nicht mehr ganz dieser krasse Impact-Spieler ist. Aber für Casual-Fans, für die breite Masse, die breite Öffentlichkeit, war das wahrscheinlich schon ein ziemlicher Knall, dass Kevin Durant getradet wird und jetzt bei den Houston Rockets spielt und so. Also es ist ja was Großes passiert. Damian Lillard, All-NBA-Spieler über Jahre. Für uns war gut, ja, irgendwo verständlich, dass man ihn jetzt waved, ist wahrscheinlich nicht so wild. Wie viel hätte er den Bucks überhaupt noch gebracht und so weiter und so fort. Aber für die breite Öffentlichkeit, Alter, Damian Lillard entlassen? Crazy, was ist denn hier los? Also aus der Warte, aus der Perspektive sind ja schon auch echt wilde Sachen passiert jetzt diesen Juli.
Ja, mal gucken, was noch passiert.
Mal gucken. Wahrscheinlich nichts allzu Großes mehr, oder? Vor Saisonstart oder zumindest jetzt in den nächsten Wochen.
Ganz schwer zu sagen. Nicht. Es deutet sich aktuell nichts an, aber irgendwas wird schon noch passieren.
Hoffen wir es. Ich habe versprochen, dass ich noch eine kleine Trivia dabei habe heute mal wieder. Wir haben es eingangs gesagt, zwar noch nicht wieder der Headlines-Modus, aber Trivia hätte ich dabei. Hast du Bock?
Safe, let's do it.
Mit dem Risiko, dass du das auch schon gesehen hast, aufgeschnappt hast, was natürlich sein könnte. Jetzt muss ich selber aber kurz schauen. Ich hoffe, ich habe mir diesen Post irgendwie abgespeichert. Warte, jetzt muss ich es kurz suchen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, Julius, ist DeAndre Ayton jetzt ein Laker. Und er ist damit, oder er wird damit sein, der 9. Number One Pick, mit dem LeBron James in seiner Karriere zusammengespielt hat. Hast du das gesehen?
Ich habe den Post gesehen, ja. Aber habe mir natürlich jetzt das nicht gemerkt.
Okay. Na, okay, gut. Okay, dann ziehen wir es einfach durch. 9. Number One Pick, DeAndre Ayton. Und ich möchte jetzt natürlich gerne von dir wissen, wer die anderen 8 waren.
Anthony Davis.
Yes.
Kyrie Irving.
Yes. Das waren die beiden einfachsten, würde ich behaupten.
Shaq. Ayton natürlich. So.
Ja, genau.
Lass mich mal zurückgehen in den Jahren. Towns. Dilo, nee, Dilo nicht. Simmons auch nicht. Cleveland, wir hatten Cleveland noch gedraftet damals. Mit Wiggins hat er ja nicht zusammengespielt.
Kyrie, also es ist keiner mehr. 13. Es ist keiner mehr, der seit 2010 oder so gedraftet wurde, glaube ich. Ich muss es gerade gucken, bei einem Rose? Bin ich mir nicht genau sicher.
Doch, er hat auch mit Rose zusammengespielt in Cleveland.
Ja, genau. Das ist der nächste. Das war First Pick 2008. Okay. Einer fehlt noch, der so, also ich, auch das gucke ich jetzt kurz, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der vor Rose gepickt wurde. LeBron hat aber nach dem Rose Stint erst mit ihm zusammengespielt. First Pick 2004 war der gute Mann.
Dwight.
Yes.
Oh ja, die Bubble. Ja, Dwight bei den Lakers.
Die letzten drei sind schwer. Ja, also ich glaube nicht, dass ich auf die gekommen wäre. Ah, stimmt. Einer sogar noch später. First Pick 2005. Und ich kann dir noch sagen, wann er mit LeBron zusammengespielt hat. Das war in Cleveland 2016-17. Aber, oh wow. Der hat ein Spiel gemacht für Cleveland 2016-17.
Wer denn?
Andrew Bogut.
Lol.
Ja. Also genau ein Spiel und die anderen beiden. Einer, First Pick, da so könntest du drauf kommen, First Pick 2007. Das war der große er und Kevin Durant Draft. Und er dann leider ein sehr großer Bust gewesen. Verletzungsbedingt.
Wie heißt er denn? Ich komme nicht auf den Namen.
Sag Greg mal. Oden.
Ah, Oden, genau, ja.
Hat ja 2013-14 23 Spiele für die Heat gemacht und dann noch einer, auf den du auf gar keinen Fall kommen würdest und ich weiß auch nicht, wann der gedraftet wurde. First Pick 1995, Joe Smith und der müsste dann, der hat 2008, 2009, ah nee, davor schon, okay. Also er war in Cleveland von 2007 bis, er war 2007, 2008 bei den Cavs, nachdem er getradet wurde. Dann war er bei OKC und dann wurde er 2008, 2009 wieder zu den Cavs getradet. Hat dann nochmal für sie gespielt. Okay,
und jedenfalls was, bei den Cavs. Was lehrt uns diese Frage? Kontext ist wichtig.
So ist es. So ist es. Aber hey, AD, Kyrie, Shaq, D-Rose und mit einer kleinen Hilfe Dwight, das kann sich doch sehen lassen, ja, dass du darauf gekommen bist. Freunde,
danke, danke.
Wie gesagt, ja gerne. Wenn ihr Bock habt, dann hören wir uns morgen nochmal, bevor ich mich dann aufmache, aufs Open Air Frauenfeld im Supporter-Feed. Link dazu in der Beschreibung, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu supporten. Wenn ihr Lust habt, uns indirekt zu supporten und euch geiles Streaming- oder Content-Creation-Equipment sichern wollt, dann schaut gerne bei den Prime-Deals von Elgato vorbei. Auch den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts, als uns wie immer von Herzen zu bedanken und zu verabschieden. Bis morgen, wenn ihr wollt. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.